Ja, einen schönen guten Tag. Ich komme in der Tat aus Peru. Wir leben hoch in den Bergen. Jetzt warte ich auf das erste Bild und dann erzähle ich eine Geschichte aus dem Leben und auch Liebesgeschichte ist dabei. Wunderbar. Das ist die Frage, gibt es mehr, als wir sehen können? Heute feiern wir das Pfingstfest, den Geburtstag der Kirche. Aber wo ist denn die Macht Gottes? Wo sind seine Wunder? Wo sind die Feuerzungen, von denen die Bibel berichtet? Das ist meine Familie rechts, mein Vater aus Schlesien, meine Mutter aus Pommern, meine Geschwister, der kleine Knirps in der Mitte, das bin ich, 3 Jahre alt, 1963, eine Familie von Bäckersleuten. Brot, Brötchen, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, jedem schmeckt das Brot von John. Das war meine Kindheit, direkt neben dem Backofen bei Mama und Papa. Es gab bei uns keinen Fernseher zu Hause, aber 2000 Bücher oder mehr, Regalen in Schränken. Und als Jugendlicher habe ich mit Begeisterung Geschichten von Livingston, Albert Schweitzer und Paul White gelesen, ein Arzt, der 2 Jahre in Afrika gearbeitet hat, ging zurück nach Australien und hat ein Leben lang Dschungeldoktor-Geschichten erfunden. Aber richtig gut, ich habe sie verschlungen. Und ich sagte mir, so ein Leben, das wäre auch etwas für mich. Traf das Mädchen mit den blauen Augen vor 38 Jahren, eine zauberhafte Stimme. Und es dauerte nicht lange, wir stellten fest, wir haben haargenau die gleiche Lebensperspektive, wollen nach dem Abitur einmal Medizin studieren, ein Leben lang als Ärzte in der dritten Welt verbringen. Hochzeitstag, 1. August 87. Tina wollte Kinderärztin werden und daneben John Lennon wollte Chirurg werden. Ausbildung zum Facharzt, 2,5 Jahre Großbritannien, 2 Jahre Yale-Uni, 2 Jahre Südafrika, 2 Jahre Deutschland. 1991 machten wir eine lange weite Reise nach Südamerika als Rucksacktouristen. Wir wollten natürlich Machu Picchu sehen, eines der 9 7 Weltwunder, erinnert uns an die glorreiche Inka-Geschichte. Doch die Nachfahren der Inkas, die Quechua-Indianer, 15 Millionen sind es in den Bergen Perus, leben am Rande der Gesellschaft, meist in Lehmhäusern dieser Art, oft kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser, eine Küche, wo sie Mahlzeiten zubereiten, Millionen von Kindern, 8, 9, 10, 11 Kinder zu Hause, familiäre Gewalt, Hoffnungslosigkeit, Alkoholismus bei den Eltern. Sie arbeiten knackehart auf den Feldern, lohnt sich kaum, an diesen steilen Berghängen mit den Ochsen gespannt, 3 Euro umgerechnet, 4 Euro am Tag. Und viele haben überhaupt keinen Zugang zu einer modernen medizinischen Behandlung. Eine Indianerin mit einem großen Tumor an der Fußsohle. Es ging los mit einem Hautfleck, vielleicht 5 Jahre zuvor. Warum hat sie denn all die Jahre gewartet, bevor sie einen Arzt aufgesucht hat? Und wir sagten, wir sind doch Ärzte. Kommen wir eines Tages zurück in diese Bergwelt, um für diese Menschen ein ganz modernes Krankenhaus aufzubauen. 5 Jahre haben wir gearbeitet an einem Missionsspital in Ecuador am Osthang der Anden. Meine Frau in den Sprechstunden als Kinderärztin, ich selbst war dort als Chirurg tätig. Was macht denn eigentlich so ein Chirurg? Ich habe einen großen Schnitt gesetzt, den Magen rausgenommen, die Gallenblase, die Babys beim Kaiserschnitt, die Prostata. Ich habe alles rausgeholt, was drin steckte, kann man sagen. Es wurde also nie langweilig. Aber den Traum, ein modernes Krankenhaus aufzubauen, haben wir nie aus den Augen verloren. Projektentwurf, Januar 2002 in 3 Sprachen. 6 Monate haben wir dran gearbeitet. Vereinsgründung im Thüringer Wald. Einen Steinwurf von der Wartburg entfernt, 8 Freunde, rechte Hand, meine Frau und ich. Und wir wollten irgendwann und irgendwo und irgendwie ein ganz modernes Krankenhaus bauen, genauso schön wie in Stuttgart. Da sind wir gelandet, 2650 Meter über dem Meeresspiegel, ein Hochtal der Anden. Die Berge dort sind 5000 und 6000 Meter hoch. Wir kauften von der katholischen Kirche ein Grundstück. Das haben wir hier, 34.000 Quadratmeter, direkt an der weltberühmten Panamericana. Und jetzt beginnt im April 2003 der Krimi von Dios Pisciana. Wir sitzen im Rathaus der Stadt, im Municipio. Rechte Hand, Chef einer Baufirma, links Olaf Böttger. Wir haben uns vor 45 Jahren in einem Kindergottesdienst kennengelernt. Er ist der Vorsitzende des Vereines. Und es war unsere Hoffnung, dass ConstructTech alle Planungen für ein modernes Krankenhaus, die Architektur, Abwasser, Elektrik, hochkomplex, tausende an Berechnungen erstellt. Und diese Theorie sollte uns damals $60,000 kosten, aber am Tag der Unterschrift hatten wir gar kein Geld auf dem Konto. Nur eine Überzeugung, dass im Vertrauen auf Gott das Unmögliche möglich ist, kann man leicht sagen. Ich weiß aus Erfahrung, es ist sehr schwer, danach zu leben. Ein Jahr später hatten wir bezahlt, $60,000. Freunde hatten geholfen, Tante, Onkel, Mama, Papa. Die Pläne stapelweise auf dem Schreibtisch, digital im Computer. Ein Krankenhaus genauso schön wie in Stuttgart. Linke Hand, die Ambulanzräume, im Zentrum ein multifunktionaler Kirch- und Vorlesungsraum, Labor und Apotheke, rechts eine Röntgenabteilung, hoffentlich mit einem Computertomographen. Es gab kein einziges Krankenhaus im Bundesstaat Apurimac mit einem CT. Gelb stellt die Notaufnahme dar, blau 4 Operationssäle, ein komplettes, wunderschönes Krankenhaus. Oben drüber die Verwaltung, rechte Hand ein Amphitheater für besondere Anlässe. Sieht astral aus. Aber meine Frau und ich, wir hatten ein Riesenproblem. Überhaupt kein Geld. Und dann sind wir im September 2003 übergesiedelt von Ecuador nach Peru mit unseren Kindern, vorschriftsmäßig angekleidet mit diesen Alpaka-Mützen. Als wir unser Lehmhaus bezogen, waren wir an diesem Tag die einzige weiße Familie unter 30.000 Quechua-Indianern. Haben das Dach ausgetauscht, es hat dort kräftig reingeregnet, eine moderne Küche eingerichtet, 10 Bauleute angeheuert, um dieses Ambiente wohnlich zu gestalten. Aber nachts konnten wir endlich ausspannen, auf den Matratzen am Boden. Von links nach rechts Dominik, Natalie, heute hier übrigens, Florian, meine Frau und ich. So sind fast 3 Monate ins Land gegangen. Jedes Jahr feiert Kuruwasi den Festtag der Santa Catalina, ein Riesenspektakel, Tausende auf den Beinen. Und wegen dem Fest 2003 hatten sich diese Jungs und Mädchen, Indianerkinder, verkleidet als Ärzte, als Krankenschwestern. Das ist unser Stichwort. Wäre es nicht schön, wenn diese Indianerkinder eines Tages wirklich als Professionals am Hospital die Hospiziane mitarbeiten könnten? Das wär's doch! Aber dazu muss das Krankenhaus gebaut werden. $4 Millionen Mauern hochziehen, Ausstattung 6 Millionen, 1000 treue Freunde, die bereit sind, mit uns das Ding zu stemmen, langfristig zu betreiben. Richtige Freunde, keine Facebook-Freunde mit dem Daumen oben, richtige Freunde. Und 35 Ärzte, Krankenschwestern, Handwerker aus der ganzen Welt, die dort leben müssen, in Lehmhäusern, mit ihren Kindern, jahrelang, um knochenhart mitzuarbeiten, ohne vom Krankenhaus ein Gehalt zu beziehen. $10 Millionen, 1000 treue Freunde, 35 Leute genauso verrückt wie wir auch. Macht dieser Entwurf auf euch einen vertrauenswürdigen Eindruck? Wir kommen nach Deutschland zurück, Januar 2004, und zeigen diese Fotos überall dort, wo man uns einlädt. Und die Leute sagen, schöne Bilder habt ihr. Aber das Krankenhaus ist etwas merkwürdig. Wir machen gerade eine Wirtschaftskrise durch. 10% sind ohne Jobs. In Frankreich 15%. Da wollt ihr Millionen abgreifen am Wegrand. Bleibt doch mal auf dem Teppich. Und wir haben gesagt, ihr habt recht, es geht gar nicht. Es sei denn, dass Gott das will, dann ist natürlich alles möglich. Mittlerweile haben wir über 2100 Vorträge gehalten auf 5 Kontinenten in 22 Ländern. Jeder Punkt auf dieser Deutschlandkarte ist eine Stadt, die wir einmal, fünfmal, zehnmal besucht haben. 352.000 Kilometer im Car-Rental durch die USA oder Australien oder Deutschland, England hoch und runter. Im November 2014 durch 25 Bundesstaaten mit 58 Radio-, Fernsehinterviews und Vorträgen. Australien, November letzten Jahres. Bei den Protestanten steigen wir ab und bei den Katholiken, bei den Rotary-Clubs, Lion-Clubs, Kiwanis-Clubs, Sontis-Clubs, an den Universitäten, bei den Kongressen. Ich durfte Deutschland vorstellen, auf dem 4. Weltkongress der Kinderchirurgie in Berlin vor Muslimen, Hindus, Agnostikern, Atheisten. Die Pfadfinder machen mobil. Übrigens aus Trossing. Hier sind Trossinger, hier habe ich gehört. Und in Lörrach ältere Herrschaften der Fußgängerzone. Christine Fleck, Kirchenambulanten, kommt auf die Idee, in ihrer Pfanne zu Hause Granola zu brutzeln, in Tütchen verpackt zu verkaufen für die Hospizianer. Was für eine Schnapsidee, habe ich gedacht. Sie hat über 40.000 Euro für die Hospizianer gebrutzelt. Eine bemerkenswerte Pfanne und eine bemerkenswerte Frau. Benefizkonzert in Stockholm, Schweden. Ich habe 200 Firmen besucht, fast alle haben geholfen. Frau Storz, ihre Firma ist Weltmarktführer für Geräte der Laparoskopenchirurgie, um die Gallenblase endoskopisch zu entfernen, $120.000, Sauerstoffgeneratoren aus den USA, Unimox von einer katholischen Gruppe, aus Mexiko, hier ein richtiger Mexikaner mit Schnurrbart natürlich, die Wasserhähne, $10.000 neu, Roche aus der Schweiz, $300.000, die Laborgeräte, die gleichen Geräte, die hier in Stuttgart in den Kliniken stehen. Da sitzt vorne in der ersten Reihe, rechte Hand, Frau Träger. Ihr Gatte ist der Inhaber der Trägergruppe, Hauptsitz in Lübeck, 10.000 Mitarbeiter, Umsatz $2 Milliarden. Sie kommt nach Kurovasi, bringt 8 Mitarbeiter mit, 9 Leute hin und zurück, 18 Flugtickets wurden bezahlt. Um diese Spende, $300.000, nagelneu zu erreichen. In der ersten Reihe 4 Narkosegeräte. Das Fernsehen ist dabei und meine Frau und ich am Mikro sagen natürlich Dankeschön. Hättet ihr auch gesagt? In 150 Jahren Geschichte das erste Mal, dass Träger das so in diesem Stil gemacht hat. Frau Träger ist keine Christin. Sie ist mehr Agnostikerin, vielleicht Atheistin. Und sie rief mal erbost ins Telefon, Herr Jons, sind völlig verrückt mit ihrem Glauben an Gott. Aber das Krankenhaus finde ich echt klasse. Ich habe es ja gesehen. Ich werde immer versuchen, Ihnen zu helfen. Und Siemens spendete erstmalig in seiner Firmengeschichte einen Computertomographen für ein Krankenhaus in Lateinamerika. Und die Geschichte ist so gut, muss ich heute loswerden. Ein Jahr an die Tür geklopft bei Siemens und bei der Konkurrenz Philips. Wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Angerufen, E-Mails, Vorträge gehalten. Dezember 2006 klingelt das Telefon. Es meldet sich ein Dr. Feldhaus von Siemens. Meine Frau geht dran. Er sagt, Sie kriegen ein CT von Siemens. Februar 2007, ich bin in Erlangen, Hauptsitz von Siemens Healthcare. Und Dr. Feldhaus erzählt mir, warum die das machen zum allerersten Mal. Herr Jons, spannend. Ich bin seit Oktober letzten Jahres der Chef der Kommunikationsabteilung. Es war meine erste Arbeitswoche. Da legt man mir ihre Mappe auf den Tisch mit ihrem Anliegen und sagt, Dr. Feldhaus, bitte schicken Sie doch mal diesem Jont in Peru eine Absage. Jetzt macht der Dr. Feldhaus einen ganz schweren Fehler. Er liest meinen Brief und stellt fest, dass die Hospiziane ein Glaubenswerk ist, trifft ihn mitten ins Herz. Er hat mal, seine Frau Marion ebenfalls, katholische Theologie studiert. Er hat eine Antenne dafür. Er geht einige Büros weiter zu Professor Reinhardt, der Vorsitzende, können wir helfen bei diesem Projekt. Und Professor Reinhardt, typischer Deutscher, glasklar in der Sache, er sagt, Herr Dr. Feldhaus, wir helfen nie bei Siemens. Denn wenn wir heute helfen, kriegen wir morgen hunderte von Briefen aus der ganzen Welt. Alle halten die Hand auf, wollen CTs, Bildwandler, Röntgengeräte, Ultraschallgeräte, ist doch lächerlich, Absage nach Peru. Zwei Wochen später möchte ein Ehepaar in Thailand einen Gesundheitsposten eröffnen, Ärzte wie wir auch. Aber einen Vorteil haben sie, eng befreundet mit Professor Reinhardt, dem Oberhäuptling. Vitamin B, gut für jede Jahreszeit. Es fließen einige tausend Dollar in das Projekt nach Thailand. Dr. Feldhaus geht zurück und sagt, lieber Professor Reinhardt, Sie haben mir doch neulich gepredigt, wir helfen nie. Gerade schicken wir Geld nach Thailand. Schauen Sie doch mal diesen Flyer an. Ist doch astrein, die Idee mit dem... Machen wir noch eine Ausnahme. Das CT wurde gespendet zum ersten Mal, zum letzten Mal und veröffentlicht in der Zeitschrift Siemens Welt in vielen Sprachen an fast 400.000 Mitarbeiter des Konzerns. Das ist die spanische Fassung, CT für die Nachfahren der Inkas. Erfasst in der Datenbank über 54 Reportagen, Fernsehen, Radio, Presse in vielen Ländern dieser Welt, im Fernsehen immer mal wieder. In Deutschland haben hochgerechnet nach Einschaltquoten und Auflagen der Zeitschriften etwa 20 Millionen Menschen von dir Sender gehört, gelesen und gesehen. 2004, so ging's los, unsere ganz private Kampagne, immer auf der Autobahn. Und es war ein kluger Schachzug von mir, 1987 meine Frau zu heiraten. Sie schrieb 2004 über 1000 handschriftliche Briefe, handschriftlich, um es persönlich zu machen. Aber in 6 Monaten, und wir haben richtig rangeklotzt, kamen nur 251 Spenden rein. 17 Leute im Januar, Februar, 25, 40 im März. Wir sind dankbar für jede Spende. Aber mal ganz ehrlich, damit kann man kein Krankenhaus bauen, das 10 Millionen Dollar kosten wird, wie wir relativ bald wussten. Wir waren gescheitert. Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Wir hatten die Gewissheit, Gott wird das segnen. Wir machen weiter. 1500 Spenden bis zum Jahresende. Am 24. Mai 2005 haben wir in der Mitte von nirgendwo auf einem abgeernteten Anisfeld das schwere Bauschutt hochgewuchtet. Wir waren 12 Mann. Es war richtig schwer. Ein Krankenhaus, das Gott ehren möchte, steht drauf. Besonders den Quechua-Indianern dienen möchte. Der große Festtag. Wir dachten, na ja, also wenn alles glatt läuft, vielleicht können wir dieses Krankenhaus bis Ende April, Primärtrimester 2007, einweihen. Aber nach 17 Monaten härtester Kampagne hatten meine Frau und ich erst 600.000 Dollar gesammelt, einschließlich der Sachspenden. Und wir arbeiten ohne Hilfe von Bill Gates, Boris Becker, Michael Schumacher, ohne die Aldi-Brüder und aufgepasst, ohne Schulden, ohne Kredite. Wir geben kein Geld aus, das wir nicht haben. Wir beten zu Gott, dass er uns helfen möge, die nächste Rechnung zu begleichen. Spannendes Finanzierungsprojekt. 3000 Menschen auf den Beinen, sie feiern mit. In meiner Ansprache habe ich Verse aus dem Buch der Bücher zitiert, Lukas 4. Die erste Predigt von Jesus Christus. Ich bin gekommen, den Blinden das Augenlicht zu geben, die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Genau deshalb sind wir da mit unseren Kindern. Das wollen wir umsetzen. Das Plateau. Juli 2005. Wir mussten fast 400.000 Kubikmeter Erde bewegen, um das Plateau in die Hanglage zu schneiden. 6 Monate hat's gedauert. Haben hunderttausende Zementsäcke verbraten. Bodenplatten, Gebäudekomplexe. Über 400 Türen wurden geschreinert, das Krankenhaus, die Hospiziana, daneben das Amphitheater, November 2005. 30 Herren, 30 Pastoren, jeder Mann ist ein Pastor, ein Pfarrer einer Kirchengemeinde, macht einen sozialen Arbeitsansatz als Vorbildfunktion und in 4 Monaten haben 750 Leute, Protestanten, Katholiken, Schulter an Schulter mitgearbeitet. Wir suchten 2004 einen Baufachmann, der für uns vor Ort die Qualitätssicherung garantiert, als unser Consulting-Partner. Natürlich, er muss kompetent sein, Gesundheit mitbringen, da leben können, fast so hoch wie die Zugspitze, tritt Welterfahrung besitzen und die ganze Arbeit für uns natürlich umsonst machen. Wir haben lange gesucht, wir haben leider niemanden finden können. Merkwürdig. Kommt der 16. Februar 2005, ich bin in Wiesbaden, meiner Heimatstadt, in einer kleinen Dachwohnung, auf dem Schreibtisch 50 Seiten Kleingedrucktes, ein Vertragsentwurf zwischen die Hospiziane, das sind wir, und der Baufirma Constructec. Es geht um den Bau, 4 Millionen Dollar ohne Ausstattung, neben mir ein Rechtsanwalt. Und stundenlang versucht der Anwalt, mir diese 50 Seiten legale Paragraphen zu erläutern. Und da sagte plötzlich, Herr John, ich setze mich auch für die dritte Welt ein. Wir sind so 25 Leute aus allen Teilen Deutschlands. Wir unterstützen ein Kinderheim in Sao Paulo, Brasilien. Und einer von uns, sagte er, hat früher für die Baufirma Philipp Holzmann gearbeitet, als Baufachmann. Ich werde ganz nervös. Ich bin so ein nervöser Typ. Wenn es im Flugzeug wackelt, werde ich nervös. Ich hatte einen Vortrag in der Frauenkirche, vor 3 Tagen, ich war im Stau auf der A4, ich wurde nervös. Und wenn meine Kinder nicht abends um 10 nach Hause kamen, wurde ich sofort nervös. So ein Typ bin ich. Wie heißt denn dieser Mann? Er heißt Udo Clemens. Haben Sie rein zufällig seine Telefonnummer dabei? Er kramt in seiner Tasche. Er holt eine Nummer hoch. Ich bitte um eine kurze Pause, 5 Minuten, um diesen Herr Clemens anzurufen. Der Anwalt sitzt geduldig neben mir, hat nichts dagegen. Es meldet sich Herr Clemens. Und ich sage, Herr Clemens, ich rufe aus Wiesbaden an. Wir sind Ärzte, wir planen ein Krankenhaus in Peru. Ich habe vor 2 Minuten von Ihnen gehört. Ich weiß, ein Baufachmann. Könnten Sie dieses Projekt leiten, 1 Jahr oder 2, aber umsonst? Es bleibt Mucksmäuschen im Telefon. Und dann sagt Herr John: Ich wohne in der Nähe von Wetzlar, Solms, mit meiner Frau. Wenn Sie wollen, können Sie mich besuchen. Heute Abend wäre ich verfügbar. Wir reden drüber in aller Ruhe. Abends bin ich da, Leinwand hochgezogen im Wohnzimmer, Beamer, Laptop, erzähle die Geschichte. Schweigend hören Sie zu. Und als ich durch bin, sagt Barbara Clemens etwas, was ich nie wieder vergessen werde, ihr auch nicht. Sie sagt: Herr John, mein Mann und ich sind Lutheraner. Eigentlich eine schlechte Nachricht, denn nur 4% der Lutheraner gehen einen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Aber wir sind überzeugte Christen und vor 3 Tagen fingen wir beide an zu beten, dass Gott uns doch eine Lebensaufgabe schenken möge, eine Herausforderung, die wir uns voll und ganz widmen können. Heute Morgen in der Küche, 3 Stunden gekrübelt, gebetet, da klingelt das Telefon. Das waren Sie. Die beiden reisten aus, 3. August 2005. Er hatte 33 Jahre Bauerfahrung bei Holzmann-Konzern, Großprojekte geleitet in vielen Ländern der Dritten Welt. Er hat den Bau des Spitals überwacht, 2,5 Jahre, eine Zahnklinik, Augenklinik 1 Jahr, ein Kinderhaus für die Kinderclubs 1 Jahr, eine Schule 2 Jahre, 6,5 Jahre, jeden Tag 8 Stunden. Und ich habe mein Wort gehalten. Ich hatte versprochen, wir werden nichts bezahlen, und wir haben nichts bezahlt. November 2005, ein Treffen mit 3 Direktoren von Telefónica Peru, ein Konzern aus Spanien, hat in vielen Ländern Lateinamerikas eine starke Stellung auf dem Telekommunikationssektor. Die kannten mich nicht, aber haben mich doch eingeladen, weil der deutsche Botschafter, linke Hand zu sehen, Dr. Clisso, dieses Treffen eingefädelt hatte. Also darf Klaus John seinen Versklein aufsagen: Ich bin durch und bitte nun um eine Satellitenschüssel für Internet und Telefon. Denn vor 11 Jahren hatten wir da oben in den Bergen keine Handys und kein Internet. Da sagen diese Rektoren: Das ist ja toll, was Sie vorhaben, aber wo liegt denn Curahuasi? Das Wort haben wir noch nie gehört. Wir brauchen eine Landkarte von Peru, da liegt sie auf dem Tisch. Das sind ja gut 1000 Kilometer im Süden von Lima entfernt in Bayon. Das ist super, aber wäre für uns eine enorme Investition, müssen wir lange und gründlich drüber nachdenken. Wir geben Bescheid. In den Jahren 2004, 5, 6, 7, 13, 14, 15, jedes Jahr bin ich in der Summe 6 Monate unterwegs. 1 Monat in Peru, 1 Monat USA, Peru, Deutschland oder Paraguay oder wo auch immer. Meine Frau bleibt immer in Peru zurück. Meine Frau arbeitet und ich rede. Eine tolle Arbeitsaufteilung, so funktioniert das bei uns. Ich komme vor Weihnachten 2005 am 19.12. zurück nach einer Rundreise. Das ist der Flughafen Lima. Ich möchte das Weihnachtsfest mit meiner Frau, mit Natalie, Dominik und Florian feiern. Als ich um Mitternacht durch den Zoll gehe, da werde ich angehalten und die Zöllner nehmen meinen Beamer weg. Ich hatte mit diesem Gerät Millionen gesammelt für die Ärmsten des Volkes. Sie sagen: Ja, Sie haben dieses Zollformular nicht ausgefüllt, nicht angekreuzt, nicht unterschrieben. Sie schmuggeln das Gerät ins Land und wird mir weggenommen. 7 Wochen versuchen der deutsche Botschafter, einige Politiker auf die Direktoren Zoll einzuwirken, damit sie: Bitteschön, der baut doch ein Krankenhaus im Süden, gib den Beamer wieder raus. Vergebene Liebesmüh, die nächste schlechte Nachricht, viele schlechte Nachrichten bei die Hospicianer. 7.2.2006, Anruf von Telefonica. Es meldet sich eine charmante Sekretärin: Herr John, ich soll Ihnen sagen, leider können wir Ihnen nicht helfen. Klartext, keine Satellitenschüssel. Aber viel Erfolg für die Zukunft, sie legt auf, ich bin platt. Ich hatte doch 90 Minuten mit 3 Direktoren, 2 kamen sogar aus Spanien, zusammengesessen, der deutsche Botschafter neben mir, die fahren Millionen Gewinne ein jedes Jahr, ein Krankenhaus für die Armen ist doch wichtig. Hilfe null, gar nichts. 3 Tage später schnapp ich mir ein Telefonbuch, gelbe Seiten. Ich möchte wissen, gibt es in dieser 8-Millionen-Stadt Lima Da passt München 8-mal rein, Stuttgart 15-mal rein. Gibt es da Geschäfte, die Beamer verkaufen? Ich hatte März, April 2006 bereits 40 Vorträge eingebucht, betrete dieses Haus im Stadtteil von San Borja um 5 Uhr am Nachmittag. Da sitzen in einem großen Raum Techniker und reparieren kaputte Beamer und 3 Modelle zur Auswahl. Ich klemme meinen Laptop an Beamer 1, 2, 3, lasse alle Fotos durchlaufen, um diese Geräte zu testen und komme natürlich ins Erzählen. Und alle gucken, ho, was erzählt dieser Kringo da eigentlich mit seinem merkwürdigen Akzent? Ich bin durch. Kommt ein Mann auf mich zu, der hinter mir in einer Ecke stand. Er kommt rüber. Er fragt mich, ist das wahr, dass die Telefonica Ihnen nicht helfen möchte mit einer Satellitenschüssel? Das Foto mit dem deutschen Botschafter, mit dem Direktoren von Telefonica, war bereits Teil meines Vortrages gewesen. Ich sage nein, vor 3 Tagen endgültige Absage. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das ist meine Visitenkarte. Ich heiße Dante Passalacqua. Ich bin der Präsident von IMSAT. Wir sind ein Konkurrenzunternehmen. Und wir haben die gleichen Anlagen. Das nächste Mal halten Sie diesen Vortrag von meinem Vorstand, wenn es geht, etwas langsamer. Und das habe ich gemacht. Wenn man mich einlädt, gehe ich hin. IMSAT, im Süden der Hauptstadt, der Vortrag Dante Passalacqua unterschreibt ein Dokument. Wir bekamen eine Satellitenschüssel gesponsert, Hardware, Software, Gebrauch, Telefon, Internet, unbefristet. 10 Jahre ist es her. Bisher $300.000 an Spenden. Das erste Unternehmen in Peru überhaupt, das uns geholfen hat. Wie können wir diese Geschichte erklären? In einer 8-Millionen-Stadt, 3 Tage nach der Absage von Telefonica, treffe ich rein zufällig den Präsidenten eines Konkurrenzunternehmens in einem kleinen Beamerladen, wo man Beamer verkauft. Was steht er da an der Ecke rum? Was macht er da eigentlich hinter mir? Ist doch merkwürdig. Der Inhaber des Beamerladens ist sein Cousin. Ein Verwandtschaftsbesuch. Plötzlich viele Bilder auf einer Leinwand, ein komischer deutscher Akzent. Da steht er wie angewurzelt, tief bewegt, bisher $300.000 an Spenden. Und völlig egal, wie wir weltanschaulich unterwegs sind, wir sind uns einig, dass wir diese Geschichte mit Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr so richtig in den Griff kriegen. Und IMSAT wollte die Großspende vermarkten, das ist verständlich. Sie bezahlten Flugtickets für eine Fotografin und Doris Bailey, eine sehr bekannte Journalistin, jahrelang für Somos geschrieben. Das ist der Spiegel Peru, sieht eher aus wie das Time Magazine in den USA. Auf der Baustelle, schaut in das Gesicht, da ist doch jemand bewegt. September 2006, 3 Seiten in Somos, Engel der Anden, im Bild Udo Clemens, meine Frau und ich daneben. Und über Nacht lesen 1 Million Peruaner von einem spannenden Projekt in den Bergen ihres Landes. Eine Woche später fährt ein Lastwagen vor, eine Spende von 600 Sack Zement, $5.000. Und ich frage den Fahrer da im Häuschen, wer ist denn dieser edle Spender? Da fällt der Name Guido del Castillo, Peruaner. Er hat Goldminen. Wäre es nicht schön, wenn die Aidlinger Schwestern eine private Goldmine hätten? Das wäre doch klasse. Der Castillo hat mehrere und Kupferminen. Er hatte den Artikel gelesen in Somos, er möchte helfen mit Zement. Ich bin sofort am Telefon. Der Castillo, vielen herzlichen Dank. Darf ich Sie mal besuchen in Ihrem Hauptquartier in Lima und so eine kleine PowerPoint zeigen? Ah, venga nomás, kommen Sie vorbei. Bei der Castillo im Büro, der Laptop auf dem Tisch. Und als ich durch bin, sage ich hier del Castillo, wir müssen jetzt das Dach bauen vom Krankenhaus. Wir brauchen 55 Tonnen Stahl, Marktwert $70.000. Was meinen Sie? Er meint gar nichts. Aber 3 Tage später kommt die E-Mail. Wir machen das. Wir schicken 3 Lastwagen mit dem Stahl, 55 Tonnen, Marktwert $70.000. Warum macht der Mann das eigentlich? Er ist überhaupt nicht religiös. Geht weder in die heilige Messe noch in einen evangelischen Gottesdienst. Er bleibt am Sonntagmorgen im Bett liegen. Aber 6 Monate zuvor springt sein Sohn Andes de Castillo im Alter von 21 Jahren aus dem Flugzeug. Der Fallschirm geht nicht auf. Er springt von oben in den Tod. Sein Vater hat bereits $150.000 gespendet für unser Krankenhaus, unsere Schule. Er machte Kontakte zu den Medien. Und mehrere Artikel erschienen in Zeitschriften des Bergbauwesens. Diese Seite in der Zeitschrift Proactivo 2006. Das Heft hat eine lächerlich kleine Auflage von 5000 Exemplaren. Herzlich wenig in einer 8-Millionen-Stadt. Aber eines dieser Hefte verirrt sich, niemand kann es erklären, in das Büro von Renato Canales, linke Hand zu sehen. Damals der Programmchef der peruanischen Tagesthemen, nennt sich Nobente Segundos. Ein Stapel Zeitschriften auf dem Tisch, er sucht ein interessantes Thema. Was ist denn das hier? Eine E-Mail, mein Besuch, der Vortrag, 5 Fernsehreportagen im 2. Fernsehkanal. Wir hatten aber bereits auf 12 Fernsehkanälen 32 Fernsehreportagen. Sie nennen uns El Hospital de la Fe, das Krankenhaus des Glaubens. Sonntagabend, Kanal 5, 14 Minuten die Hospiziana mit 4 Millionen Fernsehzuschauern. Das Wunder in der Höhe. Wir sind derzeit 61 Langzeitmissionare aus vielen Ländern dieser Erde. Ärzte, Krankenschwestern, Handwerker, Lehrer, Sozialarbeiter, bald auch Medienexperten. Sie kommen für 3 Jahre, 5 Jahre, einige ein Leben lang. Sie investieren die besten Jahre ihres Lebens. Sie erhalten kein Gehalt von uns. Geld kann es nicht sein, das sie dazu motiviert. Die Tageszeitung Die Welt titelt in einem großen Artikel über die Hospizianer: von Gott berufen in die Berge Perus. Der große Festtag, 31. August 2007. Wir beginnen mit einer Parade der Schulen im Amphitheater. Es wehen die Fahnen. Ich sagte in meiner Ansprache: nur Gott kann viel aus wenig, alles aus dem Nichts schaffen. Gott allein gebührt die Ehre. Und Pilar Norris, die Gattin des Staatschefs, die First Lady, sagt in ihrer Ansprache: die Hospizianer ist eine kathedrale Liebe, ein Beispiel für das ganze Land Peru. Schneide das rote Band durch, um eine große Torte, 2 Meter breit. Da hatte Barbara Clemens bis nachts um 3 Uhr 23 Mal den Kuchenteig angerührt. Barbara hat ein sehr gutes Herz. Sie wollte, dass jeder satt wird. Ist doch toll. Aber auch eine erfahrene Hausfrau kann sich etwas verschätzen. Es waren 4.500 Menschen da im Amphitheater, 9 Fernsehteams. Und diese Reportagen wurden gezeigt in vielen Ländern Lateinamerikas, bis nach Brasilien, an einem Fernsehpublikum von Abermillionen Menschen. Da war die Rede vom Hospital de la Fe, dem Krankenhaus des Glaubens. Die FAZ Perus, El Comercio, eine Seite: das Krankenhaus des Glaubens hat seine Türen geöffnet. Peru ist ein großes Land, 2000 Kilometer Nord-Süd, 25 Bundesstaaten. Unsere Patienten kommen aus allen 25 Bundesstaaten. 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden, mehreren Bussen unterwegs. An vielen Krankenhäusern des Staates fahren sie vorbei. Sie stehen Schlange, auch die Nacht, schlafen oft am Haupteingang in der Hoffnung, in der gleichen Woche zugelassen zu werden. Der Wartesaal, 126 Sitzplätze, an jedem Morgen jeder Platz besetzt. Und da zeigen wir an der Wand den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ben-Hur, Titanic, vom Winde verweht. Nein, wir zeigen den Jesus-Film. Es gibt in über 1000 Sprachen, läuft an jedem Tag. In den großen Networks, Karfreitag, Ostern, Weihnachten wird er gezeigt, um den Erdball. Man schätzt, dass über 6 Milliarden Menschen in den letzten 30 Jahren die Verfilmung des Lebens Christi gesehen haben. Als das einzige Krankenhaus Südamerikas beginnen wir jeden Morgen mit einem Gottesdienst, 8:30 bis 9:00. Das Krankenhaus kommt zur Ruhe. Es kommen rein die Patienten, die Freunde, Verwandten, 200 bis 250 Leute. Auf 2 Ebenen sitzen sie. Wir haben über 2000 Gottesdienste gefeiert. Wir müssen mal multiplizieren, 2100 mal 250. Über 400.000 Menschen haben eine Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Vergebung, des ewigen Lebens gehört. Meine Frau als Kinderärztin, das Bild war bereits in der FAZ, im Berliner Tagesspiegel, in der Welt abgebildet. Hier lernt Ruth Brandt, Studentin aus England, ihre erste Magenspiegelung. Ruth Bevan aus Oxford, Dr. Will Kerr aus Dallas, er möchte 8 Jahre mitarbeiten. Ein Alkoholiker, Leberzirrhose, 30 Liter Bauchwasser, der Mediziner sagt Aszites in seiner Bauchhöhle. Schwerer Bussenfall, 35 Verletzte. Bei diesem Patienten ist der Arm abgerissen, als er durch das Busfenster nach draußen geschleudert wurde. Meine Frau kümmert sich um ihn. Dieser Knirps ist 99 Zentimeter groß, aber 13 Jahre alt. Als er zur Welt kam, litt er an einer Unterfunktion der Schilddrüse. Es gibt kein Screening bei Neugeborenen in Peru. Wir brauchen aber die Hormone für die geistige, körperliche Entwicklung. Jetzt sieht er aus wie ein Dreijähriger, hat eine IQ von vielleicht 70. Intensivstation, 5 Betten vom Feinsten, Hightech. So nannte uns das Deutsche Ärzteblatt, Hightech-Krankenhaus auf 2650 Meter Höhe. 4 Operationssäle, die besten, die es in ganz Peru gibt. Wir versuchen, kein Geld aus der Oberklasse rauszuquetschen. Unsere Patienten sind bettelarm. Sie bezahlen einen kleinen Bruchteil ihrer Behandlung. 47 Jahre alt, 5 Zähne im Mund. Es sind 100.000 in Bergen Perus. Das sieht im Mund aus wie in einem Steinbruch. Aber Frau Träger, die denkt, dass ich eigentlich verrückt bin, weil ich an Gott glaube, schickt mich nach New York. Ich sprach mit dem Chef von Henny Schein, größte Dentalvertreiber, mit dem Chef von Danaher. Viele Firmen halfen mit. Sirona, 5 nagelneue Dentalstühle, Zahnlabor, digitales Röntgen, Riesenfete mit Tausenden im Amphitheater. Und wieder ist die Gattin des Staatschefs vor Ort, um ein rotes Band durchzuschneiden. In diesem Gebäude, oben Augenklinik, unten Zahnklinik, haben wir seit Juli 2010 über 32.000 Patienten behandelt. Das ist Marlene Lukow. Das ist eine Zahnärztin aus der Schweiz. Und ihr wisst bestimmt, dass Zahnärzte so richtig gut verdienen. Doppelt so viel wie Mediziner. Aber sie ist dabei. Sie verliert so viel Geld. Warum ist sie eigentlich dabei? Marlene Lukow sitzt mir gegenüber in einem Café unweit des Freiburgers Bahnhofs, erzählt mir ihre Geschichte. 18 Jahre alt. Dicke Lymphknoten am Hals. Sie geht zum Arzt. Einweisung in das Krankenhaus. Diagnostik. Diagnose. Hodgkin, Stadium 4, eine Krebserkrankung der Lymphdrüsen. Sie kämpft ums Überleben. Sie hat überlebt. Und sie sagte mir, Klaus, wenn ich bei euch mitarbeite, ist das meine Art und Weise, Gott Dankeschön zu sagen. Sie wollte 2 Jahre mitarbeiten, 3 Jahre, jetzt ist sie bei uns, das 4. Jahr. CAD-CAM, es gibt 4 CAD-CAMs in Peru, 3 in Lima, 1 bei uns. Da werden computergesteuert Prothesen hergestellt für die Armen, links ohne, rechts mit. Ein verändertes Leben. Die Augenärztin Dr. Ursula Buck aus Augsburg, ihre allererste Operation. Auf dem OP-Tisch ein Quechua-Indianer. Aufgepasst, ein Stier hatte sein Horn in das Auge des Patienten gestoßen. Ich habe keine Ahnung, wie. Es gelang ihr, mit diesem Mikroskop das Augenlicht des Patienten zu retten. Es gibt Millionen von Kindern in den Bergen Perus. Das sind 4 Kinder aus Cotovasi. Ein bildhübsches Foto. Barbara Clemens hat das aufgenommen. Aber es gibt zu Hause ein Riesenproblem. Mama und Papa sind jeden Abend betrunken. Wie Tausende jeden Abend in Peru betrunken sind. Und wo die Kinder leben müssen, wollen wir nicht leben. Also haben meine Frau Tina Lindl aus Australien das Haus gereinigt, Betten gekauft, aufgestellt, die Kinder geduscht, entflöht und dann für die Schule Uniform gekauft, sie angemeldet, eine Chance in ihrem Leben voranzukommen. Sie kamen in den Kinderclub, November 2005. Im Hintergrund Lindl, ihr Wohnzimmer, vorne meine Frau Tina, links Natalie, die heute hier im Zelt sitzt. Gebastelt, Geschichten aus der Bibel, ein Gebet, Sport, eine Pfadfinderstunde vom Feinsten, das ist toll. 40 brave Schäfchen auf der Straße, drinnen kein Platz mehr. 2012 wurde das Kinderhaus eröffnet. In 9 Clubs treffen sich von montags bis freitags bis zu 400 Jungs und Mädchen. Sie fühlen sich geliebt und angenommen. Regenzeit, November bis April in den Bergen der Anden. Gewitterregen oft in jeder Nacht. Die Blitze schlagen ein. Und wenn ein Blitz in so einen Transformator einschlägt, dann ist es aus mit dem Strom. Zu Hause haben wir Kerzen, kein Problem. Es gibt sogar von IKEA eine tolle Solarlampe. Die brennt noch 2 Stunden. Astrein ist die, super. Aber ein Krankenhaus kann man mit Kerzenschein und Lampen von IKEA nicht am Leben halten. Ein Krankenhaus braucht einen ganz großen Notstromgenerator. Und ein ganzes Jahr lang bin ich mit dem Laptop unterm Arm von einer Mediengesellschaft zur nächsten. Wollen Sie helfen? Keiner hat angebissen. Ich wurde eingeladen zu einem Vortrag in das Hotel Sheraton auf einer Jahrestagung von 40 Rotary-Clubs. Alle Rotary-Clubs der Hauptstadt. Ich erzähle die Geschichte und sage, Sie kennen das Krankenhaus aus dem Fernsehen. Wollen Sie helfen bei der Anschaffung eines Notstromgenerators? Und alle springen Sie auf, Sie klatschen, Sie johlen. Aber nicht ein einziger dieser Klatscher hat danach auch nur einen Dollar überwiesen. Das ist so, Leute. Wenn wir zu heftig klatschen, haben wir keine Energiereserven frei danach für die Banküberweisung. Und deshalb darf heute niemand klatschen. Absolutes Klatschverbot, das ist klar. Aber Hoffnung 2008, ein Vortrag vor der Deutsch-Peruanischen Handelskammer, mit dabei unser Urologe Dr. David Brady. 10 deutsche Direktoren hören die Geschichte von Dios Bisiane. Wir helfen gerne, tolles Projekt, sind ja sogar Deutsche. Aber eine Woche später Anruf von Herrn Zehle, Geschäftsführer, sagt Herr John, wir finden das Krankenhaus richtig super, ganz toll. Und wir wollten helfen. Der Präsident der Handelskammer, Dr. Schmidt, hat höchstpersönlich herumtelefoniert, um zu schauen, was so ein Generator kostet. Jetzt die schlechte Nachricht. Wir kennen jetzt den Preis. 60.000 Dollar. Schaffen wir nicht. Das sprengt ja jeden Rahmen. Wir dachten so an 10.000. Vielleicht im nächsten Jahr. Wir bleiben in Kontakt. Ich muss fast jede Woche in die Hauptstadt Lima fliegen, wenn ich in Peru bin. Behördengänge. 2 Tage meist sind es. Ich sitze in einem Taxi. Es gibt dort 200.000 Taxifahrer. Nach 10 Jahren Behördengänge nenne ich sie alle meine Freunde. Ich wollte eine Businesscard aus meinem Portemonnaie rausziehen, habe diesen Zettel in der Hand. Detroit Diesel MTU, eine Firma im Norden der Hauptstadt. Ich wusste, dass diese Firma Notstromgeneratoren vertreibt. Aber ein ganzes Jahr habe ich diesen Zettel ignoriert, weil ich mir sagte, wir wollen doch nichts kaufen, hoffentlich irgendwie als Spende. Aber ein Jahr Frust, Sackgasse Frust. Da ist doch in der Mitte eine Telefonnummer da oben mit 336. Ich hole mein Handy raus, rufe an, habe plötzlich Raúl Mayorga an der Strippe. Der arbeitet dort als Angestellter. Ich schreibe seine Handynummer auf, geht immer mit 9 los. Wir machen für 5 Uhr am Nachmittag einen Termin aus. Aber um 5 Uhr komme ich viel zu spät aus dem Gesundheitsministerium herausgerannt. Jetzt sind alle Straßen dicht. Man nennt das dort Hora Punta, die Stunde auf dem Punkt. Da geht der Wahnsinn ab. Alles dicht. Ich rufe an und sage, Herr Mayorga, ich muss absagen, kann leider nicht kommen. Hier ist alles voll, die Straßen. Das würde Ewigkeiten dauern, jetzt zu Ihnen in den Norden. Eine Stimme sagt dem Handy, nein, Sie kommen vorbei. Ich warte auf Sie 2 oder 3 Stunden extra heute Abend. Warum sagt er das? Er denkt, ich bin ein deutscher Unternehmer, mein Akzent, ganz klar, mit 60.000 Dollar auf dem Bankkonto. Er wartet bis um 8, ist doch ein Riesengeschäft, 60.000 Dollar. Ich treffe 6:30, das ist die Firma, steige aus dem Taxi aus. Und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass es total sinnlos ist, dass ich als deutscher Gringo eine peruanische Firma betrete, die Hand aufhalte und sage, bitte, 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 60.000 Dollar als Spende. So ist unsere Welt nicht gestrickt. Eben habe ich es begriffen. Er wird mich auslachen, rauswerfen. Ich sitze wieder 2 Stunden im Taxi, 4 Stunden Taxi für nichts und wieder nichts. Und ich bin dermaßen frustriert. Ich habe in den letzten 12 Jahren, meine Frau genauso, viele Ups und Downs durchgemacht. Ich rufe meinen Frust in die Dämmerung hinaus. Gott, du siehst meinen Kampf seit einem Jahr. Bitte Gott, tu du ein Wunder. Und dann gehe ich rein und zeige die PowerPoint diesem Mayorga. Er sagt, Herr John, das ist eine tolle Geschichte. Sie sind Evangelico, ich bin Katholico. Wir glauben an den gleichen Gott. Das Problem ist, der Inhaber, Signor Salvana, ist fast 80 Jahre alt und total brusco, duro, unfreundlich, unnahbar. Dem gehört der Laden, das ist das Problem. Aber 2 Wochen später betrete ich das Büro des Inhabers. Da sitzt dieser alte Mann hinter seinem Schreibtisch. Ich klappe auf der Platte meinen Laptop hoch und sage, wissen Sie was, Signor Salvana? Ich habe mich jahrelang gefragt, ob es Gott überhaupt gibt. Und diese Geschichte ist die Antwort. Er sagte, Jon, ich werde mich melden. Innerhalb einer Woche, 4 Tage später, klingelt mein Handy. Ich bin am Krankenhaus. Herr Jon, ich mach's kurz. Wir spenden diesen Generator. Nagelneu, 60.000 Dollar. Wir haben sowas auch noch nie gemacht. Aber nach diesen Fotos habe ich einfach keine andere Chance. wurde eigens hergestellt. 4 Tonnen schwer, 450 kWh, genug Strom für 2 oder 3 Krankenhäuser. Es gibt in Deutschland 50.000 Rotarier in 1.000 Rotary-Clubs, Entscheidungsträger der deutschen Gesellschaft, und eine Zeitschrift, das Rotary-Magazin, zu Weihnachten 2009, 6 Seiten über die Hospizianer mit dieser Überschrift: Gott, bitte, to do ein Wunder, mein Schrei in der Dämmerung. Eibenstock im Erzgebirge, Januar 2009, Familie John macht Urlaub, im Schnee wunderschön gebucht, im Starbucks-Café am Flughafen Lima, dieses Häuschen, wunderschön, 2 Etagen. Und am ersten Tag vorne gehe ich ins Vorderhaus und sage: Frau Schreier, das ist die Vermieterin, ich muss jeden Tag eine Webseite bearbeiten. Haben Sie vielleicht einen Internetzugang? Ja, sagt sie, hätte ich schon. Aber worum geht's da eigentlich? Ach, meine ich, ich habe meinen Laptop dabei, ich erzähle Ihnen mal die Geschichte. 2 Wochen sind um, wir wollen bezahlen, 800 Euro, nicht so viel für dieses Haus, Villa kann man sagen. Aber da sagen Herr und Frau Schreier unisono: Von Ihnen nehmen wir kein Geld. Wir sponsern Ihren Winterurlaub. Ich finde das hochanständig. Wir werden eingeladen zum Spaghetti-Essen oben im Vorderhaus. Und da sagt Herr Schreier: Herr John, früher war ich in der Fahrstuhlbranche tätig. Und ich sage: Fahrstuhl ist genau das, was uns noch fehlt. Wir haben einen leeren Schacht, aber keinen Fahrstuhl drin. Wir bleiben in Kontakt. Ein paar Monate später kommt die E-Mail: Herr John, kommen Sie zur weltgrößten Fahrstuhlmesse nach Augsburg, alle 2 Jahre. Ausschuss der ganzen Welt treffen sich. Wir brauchen 9 Komponenten. Die Türen, das Gehäuse, die Elektrik, die Seile, sind 9. Wir gehen am 15. Oktober 2009, es war mein Geburtstag, draußen eiskalt, durch die Hallen mit den Faltblättern in der Hand und hoffen, dass 9 Firmen anbeißen. Das teuerste ist der Motor, bis zu 10.000 Dollar. Aber der Chef ist nicht da. Wir lassen die Broschüre zurück und sagen: Gut, am Nachmittag tauchen wir wieder auf. Um 14 Uhr sind wir da. Uns empfängt Herr Arnold, der Prokurist der Firma, und sagt: Als meine Leute meinten, das sind irgendwelche Peruaner gekommen, die wollen das wie einen Motor spenden, wie gesagt, bis zu 10.000 Dollar, habe ich gesagt: Leute, seid ihr verrückt heute? Wir sind auf der Messe, wir wollen Kohle machen, was soll der Quatsch? Ich schlage die Broschüre auf und sehe genau das gleiche Krankenhaus, das mein Schwager im letzten Jahr auf der Durchreise besucht hat. Er hat bei uns im Wohnzimmer zu Hause begeistert Fotos gezeigt von die Hospizianer. Wir müssen doch helfen. Als es Abend wurde, hatten 9 Firmen aus Ungarn, aus Deutschland, alle Komponenten zugesagt, 50.000 Dollar. Sie haben Wort gehalten, die Schneiders, die Elektrik, 6.000 Dollar südlich von München. Und die Schreiers kamen auf eigene Kosten nach Peru, 2 Wochen, um den Aufzug einzubauen. 1,6 Tonnen, 21 Leute, ein Bettenaufzug, 3 Seiten Liftreport darüber, 2 Seiten auf Englisch, 3 Seiten Argentinien auf Spanisch. Der berühmteste Aufzug dieser Welt, im Einsatz rechter Hand, im Krankenhaus die Hospizianer. Und wir haben dieses Gelände gekauft, um eine Schule zu bauen für 600 Jungs und Mädchen, genauso schön für die Oberklasse in Stuttgart, linke Hand Sportplatz, Sporthalle, Kindergarten, 24 Klassenräume, Chemie, Physik, Bio, Computer, Werkraum, 2000 Quadratmeter Fußbodenbelag. Und ich bin in Weinheim an der Bergstraße bei der Firma Nora, die macht den allerbesten Belag, den es weltweit gibt, Kautschuk. Brennt nicht, sieht nach 30 Jahren aus wie neu. Sie haben eben meinen Vortrag gesehen und alle sind Sie einer Meinung, auch links Exportdirektor Gourdeau, ein Franzose, dass unsere Schule unbedingt mit diesem Hochleistungsfußboden aus dem Hause Nora ausgestattet werden muss. Kostenpunkt 80.000 Dollar. Aber die Direktoren sahen das ganz anders. Was haben wir an der Bergstraße mit einer Schule in Peru zu tun? Das ist doch lächerlich. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Aber diese 2000 Quadratmeter Fußbodenbelag, nagelneu, wurden doch verlegt. Nicht als Spende, nein, Spende gibt's nicht, sondern als Probeverlegung. Aber wie Gourdeau das geschafft hat, die Direktoren von Nora davon zu überzeugen, wird für immer sein Geheimnis bleiben. Vor 1,5 Jahren starb er ganz plötzlich an einer Hepatitis C. Die Schule von Diospecian, im Hintergrund sieht man die Kirche des Hospitals. Riesenfete, 14. März 2014, 800 geladene Gäste. Für Kinder wie Maria, der rechte Hand zu sehen. Sie schläft im Bett mit zwei Geschwistern, zu dritt in einem Bett jede Nacht. Sie kennt ihren Vater nicht. Ihre Mutter wurde mal vergewaltigt als Dienstmädchen in Lima. Ihre Geschwister haben andere Väter, aber kein Mann im Haus, nur ihre Mutter. Anderson links kennt seinen Vater, der ist aber Alkoholiker. Wenn er betrunken ist, schlägt er seine Kinder. Das ist der Biologieraum, die Mikroskope auf dem Tisch einer der ersten Missionare von Diospecian. Man sollte sich das zweimal überlegen, ob man bei uns als Missionar mitarbeiten möchte. Die Klassenräume, der Fußboden von Nora, die Möbel aus Sachsen-Anhalt mit Uniform wie üblich. Das ist Christian Bigalke, der Direktor der Schule. Er verirrt sich vor 4 Jahren in einem meiner Vorträge in Bornheim, Nordrhein-Westfalen. Er wohnt da nicht, hat mit Borne eigentlich nichts zu tun, aber ein Freund ist dahin gezogen. Jetzt sitzen die abends in dieser Kirchengemeinde, einige Bilder aus Peru, plötzlich Fotos einer Schule. Christian ist total gepackt, denn 2002 ist er in Nicaragua. Oder sagt dieser Pastor Christian, komm mit mir. Ich zeig dir eine alte Bauruine am Stadtrand. Es ist mein Traum, diese Ruine eines Tages als Schule für Straßenkinder zu verwenden. Kaum hat er es gesagt, versteht Christian, dass dies sein eigener Lebenstraum geworden ist. Seine Frau Verena in Afrika, 1994 in Ruanda, nach dem Völkermord. Umgeben von Waisenkindern, weiß sie ganz genau, was Gott von ihrem Leben möchte. 1000 Leute unterstützen uns per Daueraufträge, Christen und Nichtchristen, Katholiken, Protestanten. Die Spenden gehen nach oben. Über 100.000 Privatpersonen haben 17,4 Millionen Dollar gespendet, die Firmen 6,5, etwa 24 Millionen Dollar sind es bisher. Webseite 1,7 Millionen Besucher. Stay Friends entzündet in Europa 12,5 Millionen virtuelle Kerzen, um für die Diospecianer zu sammeln. Deutsche Welle, 25 Minuten Fernsehreportage, weltweit ausgestrahlt auf Englisch, auf Spanisch in Südamerika, natürlich auch auf Arabisch für den Nahen Osten, auf Deutsch, Krankenhaus der Hoffnung. Das sind die Bücher. Ich habe sie mitgebracht, in vielen Sprachen verfügbar, Band 1, Band 2, mit etwa 60.000 Büchern vertrieben. Jeder, der will, wir haben einen Buchstand links, einen Buchstand hinten, kann sich diese Bücher mitnehmen gegen eine Spende. Aber eine ernste Warnung, keiner sollte heute Abend anfangen zu lesen. Viele lesen das Buch die ganze Nacht und haben morgens einen Brummschädel. Also erst morgen früh anfangen zu lesen. Der Präsident landet am 30. Mai 2014, ein linksgerichteter Politiker. Da ist er gekommen. Wir zeigen das Krankenhaus. Wir rennen die meiste Zeit durch das Krankenhaus. Wir rennen zurück zum Hubschrauber. Kick, kehrest du, was willst du? Ein Treff mit Ihnen, Ihre Gattin im Palast. Esther Bien geht in Ordnung. 6 Tage später im Regierungspalast. Meine Frau Tina, linke Hand, unser Gynäkologe aus Ludwigsburg, Jens Hasfeld, die First Lady Nadine Heredia. Und ich sagte am Ende meines Vortrages, Herr Präsident, wir sind überzeugte Christen. Wir glauben, dass Jesus Christus der Architekt unseres Krankenhauses ist. Medienzentrum Diospecianer, Fernsehen, Radio. In 2 Monaten geht das los. Fernsehstudio, 2 Radiostudios. Und vielleicht werden einige von euch mitarbeiten als Fachleute, Radio, Fernsehen. Brauchen wir viele Leute, auch Kameraleute. Das ist das Fenster im Treppenhaus, die Macht des Heiligen Geistes und natürlich auch die Radiowellen. Damit mache ich Schluss. 16. Dezember 2008. Ich muss über einen Pass rüber, 4000 Meter hoch. Rechts neben mir sitzt unser Urologe Dr. David Brady. Es regnet. Es wird schmierig glatt auf der Straße. Dichter Nebel steigt auf. Und ganz da oben in den Bergen kommt ein Lastwagen mit seinem Anhänger rübergerutscht auf meine Spur, rechts der Abgrund. Es kommt zum Crash. Ich sitze genau an dieser Stelle. Aber nur mein Schlüsselbein ist gebrochen. Ich habe Blut im Gesicht. Wir quälen uns durch die andere Tür und stellen fest, dass in der Dunkelheit, im dichtesten Nebel, unser Wagen mit den Rädern auf Kante zum Abgrund, zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, Gott hat unser Leben spektakulär gerettet. Aber richtig ist eines: jeder Tag kann der letzte Tag meines Lebens sein oder der letzte Tag deines Lebens. Meine Mutter starb 2010, mein Vater starb 2011, der Sarg meines Vaters. Links daneben liegt meine Cousine, sie war 47 Jahre alt. Man hat zufällig ein kleines Melanom im Auge entdeckt, zu spät, Lebermetastasen, sagte Tschüss ihren drei Kindern, ihrem Mann, dann war sie tot. Ich bin seit 30 Jahren Arzt. Ich habe viele Leute sterben sehen. Und ich habe mich immer gefragt, gibt es eine Hoffnung nach dem Tod? Ich wollte nie an Gott glauben. Ich wollte Gott vielmehr sehen, ihn kennen, erfahren. Und der alte Paulus hat das vor 2000 Jahren auf folgende Formel gebracht. Ein Brief an eine Gruppe von Christen in Griechenland. Das ist alles, was ich will. Ich möchte Jesus Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung als Wirklichkeit erfahren. Das ist mehr als Philosophie sonntagmorgens, in der Hoffnung, selbst vom Tod zum Leben aufzustehen. Und die Geschichte von Diospisiane wurde natürlich für Tina, für mich, für viele Menschen eine moderne Erfahrungsreise mit Gott im 21. Jahrhundert. Eine Geschichte, die die Massenmedien weltweit an über 100 Millionen Fernsehzuschauer, Radiohörer, Leserinnen von Frauenzeitschriften, Fernsehzeitschriften, Finanzzeitschriften transportiert haben. Stephen Nolan, 2003 zum beliebtesten Radiomoderator der BBC gewählt. 25 Minuten Interview in ganz England ausgestrahlt. Esther of Madison, Money Miracles, Hamburger Abendblatt, der Doktor mit dem Draht zu Gott. Und dann sage ich, das mag angehen. Aber jeder hier im Zelt, 5000 Leute, kann den gleichen Draht zu Gott haben. Eine reine Vertrauenssache hat zu tun mit einem Mann an einem Kreuz vor 2000 Jahren. Er starb für unsere Sünden, nach eigenen Worten. Und drei Tage später war ein Grab leer, der wichtigste Tag der Weltgeschichte. Die Hospiziane, hier strömen die Patienten morgens zum Haupteingang. Vorne auf dem Helikopterlandeplatz landet der Staatschef 2014. Für meine Frau Tina, für mich eine Lebensvision, bis wir einmal verbuttelt werden auf einem Friedhof. Eine Leidenschaft von tausend von Atheisten, Agnostikern, Katholiken, Protestanten, die mitfiebern, mithelfen. Ein Werk des Glaubens. Harte Indizien dafür, dass Gott real existiert. Nicht als Wunschdenken, nicht als Philosophie, nicht als der letzte Strohhalm. Ein Symbol der Freundschaft. Hoffnung für Hunderttausende. 192.000 Patientenbesuche haben wir gezählt. Und alle hören sie die gute Nachricht von Jesus Christus. Was könnte man zu dieser Geschichte sagen? Vielleicht das eine. Gott wurde sichtbar. Dankeschön.